Wir haben euch nach Feedback gefragt. Wir haben extrem viel Feedback bekommen. Wir haben jeden Kommentar von euch gelesen. Es waren, glaube ich, in Summe weit über 1000 einzelne Kommentare, die wir bekommen haben. Wir sind alles durchgegangen, haben gebrainstormt, haben alles auf den Kopf gestellt und es gibt bald ein Relaunch von On the Way to New Work. Ihr kriegt jetzt noch 3 von den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Danach machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit dem neuen Podcast-Format. Wir haben schon ein paar wirklich coole Testfolgen aufgenommen. Uns macht es großen Spaß. Wir sind wieder on fire. Und die 3 Folgen, die jetzt kommen, sind trotzdem extrem geil. Wir haben wirklich großen Spaß gehabt. Also viel Spaß mit jetzt noch den 3 weiteren Folgen. Und trotzdem gibt es danach was ganz Freshes, auf das wir uns wirklich sehr freuen.
Weil ich wusste nicht, wie glücklich mich das macht, was ich jetzt mache. Also das habe ich vorher nicht geahnt. Also ich habe nicht geahnt, wie wunderbar das ist, jede Woche hier mit jemandem zu sitzen, zu sprechen. Du lernst ja jedes Mal was. Aus einem guten Gespräch nimmst du immer, das kennt ihr ja auch, nimmst du immer was mit. Und das als meine Arbeit zu bezeichnen, das macht unglaublich glücklich.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen Gast, den wir uns schon sehr lange wünschen, Andreas Loff. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Virtuell muss man
wir werden, sagen. Ja, wir sind virtuell, wir beide sind 1,50 auseinander. Du bist leider ein bisschen weiter weg. Du sitzt in deinem Wohnmobilstudio. Da gehen wir gleich drauf ein. Wir werden auch schöne Fotos von dem Screen machen, dass das alle sehen. Wir stellen mal die erste Frage, Corona Times immer noch. Wie geht's dir aktuell? Was macht Corona mit dir? Was hat Corona mit dir gemacht? Wie bist du mental drauf?
Also im Moment bin ich ein bisschen müde, weil ich bis gestern um 2 knapp geschnitten habe und eine Folge fertig gemacht habe. Aber grundsätzlich geht's mir sehr gut. Also ich kann überhaupt nicht meckern. Denn das, was ich mache, ist ja relativ krisenfest. Podcast-Produktion funktioniert. Ich leb sowieso relativ eremitisch hier draußen im Norden von Hamburg und das, was eigentlich fehlt, sind natürlich, dass ich einmal die Woche hier tolle Gespräche im Wohnmobil habe oder essen gehen fehlt mir halt auch. Mhm. Mit Freunden irgendwo essen gehen, aber ansonsten geht's mir prima. Also ich kümmere mich ein bisschen mehr um meine Eltern, die wohnen hier auch in der Nähe und übernehmen Einkäufe und helfen mal bei den Nachbarn aus, bringen denen irgendwie was mit aus dem Supermarkt, damit gerade die Risikogruppe nicht in den Supermarkt muss. Das mache ich so. Aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe einen großen Garten, das hilft natürlich auch sehr.
Sehr schön. Ja.
Ich habe auf Instagram schon die Bilder von deinem Wohnmobil gesehen und die Takes. Da bin ich sehr gespannt.
Christoph ist ja auch ein Wohnmobil-Jünger, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Dann kommen wir gleich zu unserem Standardeinstieg. Wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass das auch ein bisschen länger werden darf. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Wow, das ist, wie viel Zeit habt ihr?
Also, hau raus, den Rekord wurde noch nicht gebrochen.
Das hat natürlich 2 Aspekte. Das eine ist natürlich das mentale, ich bekomme ein relativ großes Paket. Das ist auch sehr interessant. Wir sind live dabei, wie jetzt jemand an meiner Haustür klingelt.
Das kann bei uns auch. Nehmen wir gerne mit.
Das ist, ich würde jetzt einfach das Fenster aufmachen.
Also Andreas macht gerade die Fensterscheibe.
Ich bin hier drin.
Vom Wohnmobil.
Ja, perfekt, einfach stehen lassen. Super, danke.
Ja, so, Post
das ist schon mehrfach passiert auch, dass während der Aufnahme hier auch durchs Fenster auch noch unterschrieben wurde. Also, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Also, das ist natürlich einerseits die berufliche Frage, das andere ist die mentale Frage, was natürlich alles relativ miteinander zusammenhängt. Ich bin eigentlich gelernter Flugzeugmechaniker, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet.
Nein.
Habe kein Abitur gemacht und habe mich dann 1994, 95 mit Webseiten bauen auseinandergesetzt und bin da so reingerutscht in die New Economy und habe dann verschiedene Agenturen besucht, gegründet, bin sehr schnell auch pleite gegangen. Meine größten Kunden waren Kabel New Media und Management Data, die ersten Pleiten am neuen Markt.
Wow.
Ich hatte vorher eine Agentur, an der ich beteiligt war, an Kabel New Media verkauft Hatte dann ein großes Aktienvermögen, was sehr klein wurde. Oh, und ich weiß gar nicht, wie ich da weiter erzählen soll. Es ist so bunt, was dann alles passiert ist. Ich bin dann irgendwann in die Beratung gerutscht, hatte dann keine Lust mehr zu beraten, habe jahrelang Telekommunikationsunternehmen beraten und saß dann irgendwann mal vorm Fernseher und hatte so eine kleine Agentur, die sich mit Pokerturnieren auseinandergesetzt hat. Und dann saß ich vorm Fernseher und habe so ein Pokerturnier geguckt und am Ende so 2 Millionen Dollar über den Tisch gegangen und dann war das Turnier vorbei. Und das war so der Hype der großen Pokerzeit und ich dachte, Moment, wenn ihr Leute zum Poker, Online-Poker bringen wollt, dann müsst ihr doch zeigen, was der Mann mit diesen 2 Millionen macht. Also Koks, Nutten oder schnelles Auto oder sonst was. Und habe mich hingesetzt und habe ein Konzept geschrieben, wie man sich in das Leben eines Pokermillionärs hinein spielen kann und habe das einer großen Sportwettenfirma angeboten. Und dann zusammen, am Ende habe ich dann zusammen mit Florian Jörgs, schöne Grüße wahrscheinlich, zwei Jahre auf Ibiza verbracht und eine sehr große Fernsehproduktion, Webseitenproduktion Poker Island geleitet und habe da Spaß gehabt, bin danach wieder in die Beratung gegangen und lange Rede, kurzer Sinn, bis vor 1,5 Jahren habe ich eine IT-Firma gehabt, die habe ich gegründet und dann habe ich irgendwann gemerkt, die war sowieso auch gestartet, um sie zu verkaufen und ich wollte das 2 Jahre machen. Und
was habt ihr da gemacht? Jahr,
wir haben so Support, oder? Nee, wir haben so relativ sophisticated Managed Cloud Services gemacht. Hm. Das war aber 2015, das zu starten, war relativ früh. Mhm. Und wir hatten alle großen deutschen Automobilhersteller als Kunden, außer Opel, aber der ist ja auch nicht groß.
Und auch nicht mehr deutsch.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir einen großen Automobilhersteller im süddeutschen Raum als erstes in die Cloud gebracht haben mit einem Service.
Wow.
Und das war sehr erfolgreich, aber irgendwann... nach 3,5 Jahren, also 2 Jahre hatte ich mir gegeben, nach 3,5 Jahren habe ich gemerkt, ich bin der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands. Ich möchte das nicht mehr machen. Ich habe halt 2 Due Diligences durchgemacht, die waren beide negativ, also beide Mal habe ich eine Absage bekommen zum Verkauf dieser Firma. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal am... Fuß kratzen und habe meinen Mitgesellschaftern.
Podcast darf man alles sagen.
Ja, ich habe meinen Mitgesellschaftern gesagt, kauft mir bitte meine Anteile ab, habe einen fairen Preis genannt und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und am nächsten Tag hat ein guter Freund von mir gesagt, wirklich am nächsten Tag nach der Entscheidung, mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil.
Wie kam das? Also auch mit Wohnmobil, das.
Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass man das eigentlich in einem Wohnmobil machen sollte und die Idee war ja auch mit diesem Mobil durch die Gegend zu fahren, Leute zu besuchen und es kam anders, aber es kam so weit, wir haben uns dann hingesetzt, haben das inhaltlich natürlich entworfen und dann auch gesagt, okay, um so einen Podcast zu betreiben und dass der auch finanziell was abwirft, muss man den 2 Jahre Minimum betreiben, bis man genug Hörer hat. Und nebenbei eine Podcast-Produktion zu machen. Und das haben wir dann gemacht, haben die Ponywurst Productions gegründet zusammen.
Wunderschöner Name.
Ja.
Das ein oder andere kleine Mädchen ab, aber sonst.
Ja, das Lustige ist, dieser Name kommt auch aus der Fernsehzeit noch, weil ich mir wirklich überlegt habe, vielleicht schreibe ich immer irgendwann Konzepte für Kindersendungen. Und das wäre so schön, wenn am Ende dann einfach noch kommt, produziert von Ponywurst Productions. Und dann habe ich mir die URL gesichert und dann lag sie rum und dann dachte ich, ach, da gründen wir diese Firma und dann waren verschiedene Namen und dann bin ich durch meine, kennt ihr diese URL-Listen, URLs, die man sich mal gesichert hat?
Ja, natürlich, ich habe so, weißt du, wie viele ich habe? Wir haben gerade, weil eine Kundin sagte, warum macht ihr eigentlich alles immer auf Englisch? Warum heißt ihr nicht Schwarzboot? Und da hat wirklich ein Mitarbeiter von mir direkt, weil das live war, schwarzboot.de und dann hat alle E-Mail-Adressen auf schwarz.de. Bei uns entstehen Namen nur durch Zufall von irgendwie, wir reservieren eine URL.
Ich kenne das. Ich habe noch sülzkotelett.com. Also falls das noch jemand möchte, okay. Ich habe noch...
Du hast definitiv andere Präferenzen.
Du hast hier die Chance jetzt nochmal richtig gut Werbung zu machen. Ja,
rentnernepp.de habe ich auch noch. Also rentnernepp, da wollte ich eigentlich Kochtöpfe und Heizdecken drauf verkaufen.
Ja, man könnte es auch anders machen. Man könnte folgendermaßen machen. Du kannst Rentnernepp machen und da warnst du Rentner vor dem Enkeltrick, verkaufst natürlich. Aber Heizdecken, weißt du?
Ja, oder so ein Coaching, so ein Online-Kurs, wie man sich vor, vor Enkeltrick schützen kann.
Schützt aber, weil sie dir dann so vertrauen, Heizdecken, Busreisen.
Butterfahrten, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich denke, lass uns das gemeinsam machen.
Haben wir nicht gesagt, war nur ein Spaß.
Nee. Also es ist so, und ich habe dann mich 4 Monate hingesetzt, um rauszufinden, wie das alles funktioniert. Also wie funktioniert Podcast, wie funktioniert Sound. Also damit habe ich mich 4 Monate auseinandergesetzt, um das perfekte Mastering zu finden. Und das hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Ich habe nun jahrelang schon Musik gemacht und mich mit Mikrofonen auseinandergesetzt und Audiotechnik. Und dann habe ich irgendwann losgelegt und da dachte ich erstmal, ich brauche eine Sprecherausbildung oder zumindest irgendwie so einen Sprachkurs. Das habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das wahrscheinlich nicht brauche. Andere werden anderes sagen.
Ja, aber das wäre meine Frage gewesen. Du hast eine unfassbar geile Stimme, das wirst du auch oft gehört haben. Ich hätte dich jetzt gefragt, hast du in den 4 Monaten auch eine Sprecherausbildung gemacht? Weil du klingst für mich wie jemand, der sehr genau weiß, wie er seine Stimme einzusetzen hat.
Ja, ich sag mal, jahrelang Nikotin und Alkohol hilft natürlich, um so eine Stimme zu kriegen. Ich habe mit einer Sprachtrainerin gesprochen, da habe ich auch ein paar Probeaufnahmen gegeben und die sagte, mach das, was du machst. Aber ihr kennt das ja selber, in den ersten Aufnahmen hat man dann die ganzen Äs, die einem nur selber auffallen. Und ansonsten, was halt interessant ist, ich rede natürlich jetzt gerade die ganze Zeit. In den Podcasts bin ich aber gezwungen, auch zuzuhören. Mhm. Und das hilft natürlich eine ganze Menge.
Ja, vor allem, also das, ich merke, dass wir die Tage voll sind und wir machen viele Podcasts. Denke ich so, ja, easy. Aber wenn ich viel spreche an dem Tag, merke ich, wie ich die Stimme teilweise falsch verwende. Mhm. Also eine gute Freundin ist Journalistin und hat eben auch dieses, wie nennt man das nochmal,
Logopädie,
also so ein Training gemacht und hat mir das mal erklärt, wie wichtig das ist. Das war mir gar nicht so klar, dass diese Pflege da wichtig ist. Also, wenn du sagst, Nikotin und Alkohol hilft, dann ist das schon mal...
Naja, um diese kratzige Stimme zu bekommen, ja.
Ich habe mal eine Situation, wir kommen gleich wieder zu dir, aber ich habe mal eine Situation gehabt, war ich irgendwie 37, hat meine Frau mir zum Geburtstag 5 Gesangsstunden geschenkt und ich habe vor Rührung geweint. Ich wusste nicht genau, warum, aber dann habe ich gefragt, warum schenkst du dir Gesangsstunden? Und dann sagte sie, ja, durch deinen hektischen Job, 2 Telefone gleichzeitig, dann noch jemand was zurufen, du hast deine Stimme überschlägt sich ganz oft, du hast deine Stimme häufig verloren. Und außerdem singst du am Auto, in der Badewanne und immer. Und ich glaube, du kannst durch Gesangsunterricht einmal deine Stimme finden und dann was machen, was wirklich aus deiner Seele kommt. Und deswegen habe ich mal so 2 Jahre das gemacht, Gesangsunterricht. Und denke aber immer noch mal drüber nach, wirklich mit einem Sprechtrainer zu arbeiten, weil ich finde Stimme was Wunderbares. Ich konnte meine Stimme im Podcast die ersten 10 Folgen nicht ertragen. Ich habe
Angst
gehabt, dass wir Zuschriften bekommen. Der Christoph, der macht das ja ganz gut, aber nimm mal den alten Mann da.
Das stimmt nicht. Du hast immer
heute passieren Dinge, das ist mir schon mehrfach passiert. Auf Flughafen, Bahnhof, ich unterhalte mich irgendwie mit einem Kollegen oder Kollegin und dann dreht sich jemand um, der hinter mir steht. Ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Das war gerade im Podcast.
Ja.
So.
Ja.
Das ist natürlich irgendwie schön.
Ja. So viel zu dem Thema Voice Messages auf WhatsApp. Ich sag dir, das ist wie ein persönlicher Podcast. Du musst es ja sehen, das ist ein Geschenk.
Stimmt. Das stimmt, sie dürfen nur nicht länger sein als, ich sag mal, 45 Sekunden.
Ja. Das sagt ihr alten Männer, das ist okay.
Ja, ich habe neulich eine Sprachnachricht bekommen, liebe Grüße an Stolli, die fing an mit, du, sorry, ich habe keine Zeit zu telefonieren, dauerte dann aber 6 Minuten.
Das ist ein Podcast.
Ich finde es total geil.
Nur für dich.
Ich finde es total geil, wenn man das so framen würde und sagen würde, liebe Martina, Ich habe jetzt ein Geschenk an dich. Ich habe einen Podcast aufgenommen, nur für dich.
Ja, du lachst.
Dann würde ich mich hinsetzen und würde sagen,
Ich mache solche Messages.
Aber eine Voice-Message, wo ich schon sehe, 6 Minuten, ja, aber dreh ich durch. Aber wenn da vorher steht, hier kommt dein persönlicher Podcast,
so, Doppelpunkt. Richtig.
Und kann 2 Stunden lang sein.
Guck mal, wenn wir Voice-Messages schicken, ist immer irgendwie so ein Hektik in Hektik. Wenn ich mich hier hinsetze, rausgucke ins Grüne und ich nehme was auf, weil ich weiß, sofort, ich kann ihn oder sie nicht erreichen, dann sage ich, das ist jetzt für dich, hier sind ein paar Gedanken.
Ab sofort, das ist ein Podcast. Super. Ich werde nie wieder meckern, dass sie zu
lange. Ja, oder ein dauerhaftes Feature mit einbauen, dass man weiß, wenn man lange Sprachnachrichten schickt, vielleicht einfach auch anfangen mit dem Tageshoroskop. Also nicht, dass ich daran glaube, aber dann bleiben die Leute vielleicht dran. Aber weißt du, dass man so einen Mehrwert mitliefert. Ja,
das ist
so
gut. Oder einen schönen Cliffhanger.
Ja, machst einen kleinen Werbeblocker rein, kurze Werbepause.
Genau, oder hinten einfach das Tageshoroskop, dann hören die Leute noch so lange, bis sie das Tageshoroskop hören.
Und bleib bis zum Schluss dran, ich habe noch eine Überraschung für dich.
Was mich jetzt mal interessiert, du hast jetzt mehrfach auch von Produktion, Fernsehproduktion, Podcastproduktion, wie du dich reingegroovt hast, gesprochen auf deiner Reise und warst ja noch nicht fertig. Das heißt, ihr habt jetzt das Ding gestartet, losproduziert und hast gesagt, du hast dir erstmal angeguckt, wie Sound funktioniert. Geh mal ein bisschen darauf ein, wie du dich da reingräbst in diese Themen und warum du dich da so reingräbst.
Ja, also das ist natürlich beim Podcast ist es, guckst du dir natürlich an, es fängt bei der Technik an. Ne? Also was für Mikrofone sind die besten, um Sprache zu transportieren? Und da guckst du dich natürlich im Radiobereich an, wie funktioniert das? Wie kriegst du einen Raum trocken? Ne? Also dass das wirklich der Sound geschluckt wird. Also hier liegt ja nicht zu Dekozwecken eine Wolldecke rum und Flocati auf dem Fußboden, sondern das hat natürlich alles Konzepte, um den Raum so trocken wie möglich hinzubekommen. Dann guckst du dir auch an, was für Kompressionsraten, was kommt eigentlich an bei uns am Ohr, wenn wir mit dem Kopfhörer durch die Gegend laufen, um Podcasts zu hören, und guckt sich die Kompressionsraten an, wie wird das ausgespielt und wie kann man dann, um jetzt nicht zu technisch zu werden, das Mastering, also Kompression, alles was da passiert, also nicht nur die Kompression der Daten, sondern auch die Soundkompression genauso abstimmen, dass du das ideale Hörerlebnis hast, wenn du über einen Stream von Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder sonst was, wie der ausgespielt wird, wie das bei dir im Ohr ankommt, welche Frequenzen kommen da an. Und da dann wirklich auch eine Lautstärke, Ausgleichs, Pegelmischung zu finden, wo du sagst, okay, ich optimiere das wirklich auf die Lautstärke, wie es im Kopfhörer ankommt. Denn wenn du dir den Markt anguckst, kannst du mal sagen, dass, ich sag mal, 80%, es wird besser, aber 80% der Podcasts sind zu leise gemastert. Dann hast du relativ viele, die ja in der Soundqualität sehr abbrechen, und gerade für Neuhörer ist das halt, wenn ich einmal einen guten Podcast höre und dann irgendwo reinkomme und einen höre, wo viele Nebengeräusche sind, die Soundqualität schlecht ist, dann springe ich davon ab oder ich kann es gar nicht hören. Also ein Soundingenieur hat mir mal erzählt, der hat früher für Hörspiele gearbeitet, der hat immer den Test gemacht, dass er 130 mit seinem Opel Kadett gefahren ist auf der Autobahn, und wenn er dann die Stimmen noch unterscheiden konnte, wer was gesagt hat, dann war das Mastering gut.
Also ich verspreche hiermit, nach dieser Folge bestelle ich das, was ich in der Technikliste bei uns habe, die Shure Mics, mit dem du auch aufnimmst, nochmal hinten für den Raum die Sachen. Wir stehen hier schon wieder in der Küche, weil wir nicht umgezogen sind.
Also danke, ich danke dir.
Heilig, danke, Andreas. Wird
an
gemacht.
Alle unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt durchgehalten haben, über 200 Folgen, es wird Fortschritte geben. Danke.
Ja, das ist ja normal. Also man fängt ja auch an, und viele fangen ja an mit einem, es ist ja auch relativ einfach, du kannst ein iPhone hinlegen, 3 Leute sprechen rein und dann funktioniert das auch. Aber gerade im professionellen Bereich, also ich produziere zum Beispiel auch für Unternehmen interne Podcasts, für den Vertrieb. Und da hatte ich dann eine Kundin, die sagte, Mensch, ja super, wir haben ja das Equipment schon, da brauchen wir auch keine Beratung. Und dann hörte ich die erste Aufnahme und sagte, kann das sein, dass sie ein Mikro mitten in den Raum gestellt haben und 3 Leute im Raum einfach von 3 Meter da reingesprochen haben? Ja, ja, aber das muss ja gehen. Steht ja auf dem Karton, ist für Podcast geeignet. Und da sagte ich dann, ja, ich habe hier eine Gitarre an der Wand hängen. Damit kann man richtig gute Rockkonzerte geben, aber ich nicht. Also das ist halt wirklich, Ein Mikrofon ist wie ein Instrument. Absolut, das ist wirklich, man muss lernen, damit umzugehen.
Es gibt da no discussion. Also wir haben die teuerste Kamera der Welt, die es gibt irgendwie. Nee, es gibt noch teurere, aber wir haben eine, die völlig übertrieben ist. Und Leute sagen auch, man kann ja auch mit dem Handy Filme machen. Ja, kannst du, aber halt nicht so geil. Mhm. Und Punkt. Also verstanden, ja. Message angekommen.
Sehr schön. Hast du dir, als du mit dem Podcast losgelegt, vielleicht erzählst du gleich mal, was die Idee deines Podcasts ist, weil den nicht, sicherlich nicht alle hören. Einige hören den bestimmt, aber was ist die Idee und wie bist du da rangegangen? Hast du ein Konzept geschrieben? Hast du dir überlegt, für wen soll das sein? Oder hast du dann einfach deinem Instinkt gefolgt? Ich leg mal los.
Ja, okay, ich werde ihn mal kurz nennen. Das Ziel ist im Weg, heißt er auch, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben.
Unfassbar geil. Ja.
Das Ziel ist im Weg ist entstanden eigentlich aus der Intuition, was ich sowieso gerne mache. Ich beschäftige mich gerne mit Menschen, ich interessiere mich für Menschen. Ich mag gerne mit Menschen sprechen und je schräger der Lebensweg oder beziehungsweise in jedem Lebensweg ist ja was Interessantes drin, weil das ist ein anderes Leben und man hat ja nur sein eigenes, was man nachempfinden kann. Und in dem Moment, wo du jemanden sitzen hast, also es geht um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber, nee, andersrum, und jeder, egal wen ich hier vom Mikrofon hatte, es gab einige, die gesagt haben, wen interessiert denn das, was ich da erzähle? Und das sind meistens die Podcasts, die am besten ankommen, weil es so für jemanden von außen, ich hatte Jan-Oliver Nann hier, den Enkel von Henry Nann, der unter anderem Titankoffer herstellt und der erzählt aus seiner Sicht, wie er aufgewachsen ist, und es wird nachher auch relativ traurig, weil er ein Jahr vor dem Podcast seine Ehefrau verloren hat, die gestorben ist. Da gab es dann auch wirklich sehr rührend, kann ich sehr empfehlen, die Folge. Mhm. Aber dieses Leben ist für ihn natürlich total normal. Er ist so aufgewachsen und sagt, wen interessiert denn das, was ich da gemacht habe, wie meine Ausbildung war oder, na gut, da sind ein paar Sachen. Er dachte halt, alle Großväter gehen mit Willy Brandt schwimmen am Sonntag. So, das sind natürlich Sätze, die bleiben dann auch hängen, aber... Das ist eigentlich das Konzept, den Hörern andere Leben vorzustellen und Wege, wie man dahin gekommen ist. Also eigentlich eure Frage, Eingangsfrage, wie bist du zu dem geworden, was du bist, das ist das Konzept, was dahinter steht.
Also sind wir eine Kopie von dir.
Nee, ich bin, naja, Samplen ist ja sowieso in der Musik, das macht es ja erst gut.
Ja, nein.
Also.
Na, ich finde es sehr, sehr schön und ich finde, das, was du, ich kann es nur von mir sagen, ich habe in meinem Leben so oft geträumt vom Quertreiben, Querdenken und Querulant sein und war oft sehr angepasst. Und erst seit ich mich traue, quer zu denken und auch querulant zu sein, merke ich erst, wie reich das Leben ist. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen eine tiefe Sehnsucht danach haben, aber funktionieren und sich gar nicht trauen zu denken, was denn passieren würde, wenn sie mal aus den Fußstapfen von jemand anders rausgehen würden. Und deswegen super gerne solche Geschichten hören. Und ich glaube auch, dass ich würde darauf wetten, dass du Zuschriften von Menschen bekommst, die irgendwann gesagt haben, aufgrund deines Podcasts habe ich mein Leben geändert. Ich würde mich wundern, wenn das nicht so wäre.
Es ist wirklich so. Also das ist wirklich so. Es gibt ja wirklich Zuschriften, ganz tolle Zuschriften, wo man auch denkt, huch, plötzlich habe ich eine Verantwortung mit dem, was ich da erzähle. Die wirklich sagen, seit ich deinen Podcast höre, denke ich über mein Leben nach und über meinen Job, ob ich nicht was anderes machen sollte, weil du mir so viel bunte Menschen vorgestellt hast.
Was ich mich interessieren würde, du hast ja nun selber einige Bögen in deinem Leben gemacht und bei uns kommt ja immer wieder die Frage, dass Leute sagen, ja, und New Work, was heißt das denn im Kern? Es gibt ja immer diese Frage, die wir ständig wiederholen mit, was willst du wirklich in deinem Leben? Und ich finde es immer spannend, mal rauszufinden, was waren denn Punkte, du hast jetzt ein paar genannt, auch in deinem Leben, wo du nochmal nachjustiert hast und gesagt hast, ja, das mache ich jetzt wirklich. Weil du sagtest zum Beispiel aus dem Nebensatz, du hast die IT-Firma gegründet, um sie zu verkaufen. Ich challenge das jetzt einfach mal und sage, ich habe gestern mit meinen beiden Gesellschaftern gesprochen und wir haben gerade zu dritt gesagt, wir arbeiten sehr gerne hier und wir haben eigentlich gar nicht vor, irgendwas hier zu verkaufen und zu ändern. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, krass, schon ein ziemlich geiles Geschenk, was wir uns da selber gemacht haben.
Ja, das gibt natürlich, man ist da lange auf der Suche gewesen. Also ich bin lange auf der Suche gewesen. Natürlich kommt dazu, dass ich meine Schulbildung, ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert. Ich habe dann mit Computern und damals mit der New Economy eine Lücke gefunden, wo ich ja auch. Das ist quietscht relativ doll bei euch.
Ich gehe an den Kühlschrank.
Ich glaube, das ist auch echtes Leben. Michael hat so ein Spleen. Ich teile das mal. Ich mache auch die Tür dazu. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Michael hat so ein Spleen. Der kommt morgens um 8:30 hier bei mir rein. Ja? Ich bin schon voll im Arbeitsmodus. Und das Erste, was er macht, ist, er geht zum Kühlschrank. Und ich habe mir dann eine Woche lang angehört, wie er sein Fastenprogramm durchzieht und was er alles macht und welchen Smoothie er sich gemixt hat. Und er stellt sich dann eine Red Bull eiskalt, damit er die dann hier genießt. Kann. Aber das ist nur bei mir, deswegen ist es natürlich ein Ausschnitt. Aber das, man kann es nicht sehen, deswegen muss ich das jetzt einfach mal teilen.
Sehr schön. Aber wo waren wir stehen geblieben? Welche Punkte haben mich da am meisten beeinflusst?
Genau, an welchen Punkten hast du Entscheidung getroffen, das zu machen, was du wirklich willst? Genau, das war die Frage.
Ja, das war einerseits, also das größte Erlebnis war da die Geburt meiner Tochter, beziehungsweise der Umstand, dass ich Vater wurde, und zwar ungewollt. Mit 23 wurde ich ungewollt Vater. Und da habe ich dann nochmal ein bisschen über mein Leben nachgedacht, was willst du eigentlich wirklich machen? Hm. Und habe mich dann komplett in diese Computer-Webseiten-Geschichte hineingearbeitet. Also da habe ich mich dann voll drauf gestürzt, und da bin ich auch sehr dankbar. Liebe Grüße an Lina, meine Tochter, die jetzt in Norwegen sitzt und wahrscheinlich auch hier zuhört. Das ist das größte Geschenk, einerseits meine Tochter zu haben und andererseits, dass ich dadurch, dass mich das so umgeworfen hat, weil das nicht geplant war, ich mein komplettes Leben umgeworfen habe. Und jetzt der größte Punkt war dann auch wirklich die Entscheidung, aus dieser Firma rauszugehen und meinen Exit da zu machen und die Anteile meinen Gesellschaftern mitzugeben. Weil ich wusste nicht, wie glücklich mich das macht, was ich jetzt mache. Mhm. Also das habe ich vorher nicht geahnt. Also ich habe nicht geahnt, wie wunderbar das ist, jede Woche hier mit jemandem zu sitzen, zu sprechen. Du lernst ja jedes Mal was. Ja. Aus einem guten Gespräch nimmst du immer, das kennt ihr ja auch, nimmst du immer was mit. Und das als meine Arbeit zu bezeichnen, das macht unglaublich glücklich.
Ja, was ist das, was dich besonders daran anfixt? Lass uns da mal eintauchen. Ich finde das geil, weil es gibt wenig Gäste, die diese Reise auch so mitgemacht haben, und du malst das so schön bunt. Geh mal richtig in das Gefühl bitte einmal rein, wo du sagst, das macht es so geil. Das ist der Grund, warum ich hier sitze und das Gefühl habe, boah, das ist das Richtige.
Ja, vielleicht auch mal ein Beispiel. Das ist nochmal schön.
Naja, ich meine, da gibt es 1000 Beispiele dazu. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, was ich gemacht habe und losgelassen habe, gut, da hilft natürlich auch ein finanzielles Polster, muss man ganz einfach mal sagen, nicht? Wenn man dann eine Firma verkauft und zumindest die Sicherheit im Rücken hat, dass man nicht gleich wieder in den nächsten Job springen muss. Das hilft ungemein, aber als ich diese Hände frei hatte, dann passierten halt auch Dinge, wie zum Beispiel, dass Micky Beisenherz abends beim Bier sagte, du sag mal, nächstes Jahr mache ich so eine Live-Show, willst du nicht mein Sidekick sein?
Ja, geil, dass du selber sagst, ja, cool. Okay. Ja.
Ja, also diese Sachen passierten dann einfach, und das hätte ich ja niemals zusagen können in meinem Job. Also hätte ich ja nicht sagen können, ja klar, ich gehe mit dir auf Tour, aber ich dachte so, ach klar, ich habe ja eh keine feste Planung, dann sage ich jetzt mal zu. Und da gibt es natürlich, Entschuldigung, ja bitte?
Nee, ich frage mich gerade an der Stelle, weil du sagtest, und wenn du denn mal losgelassen hast, was denn passiert? Ich glaube, das ist ein größeres Wort, als es dann eben in der Länge ist, loslassen. An der einen oder anderen Stelle. Du hast ja oft in deinem Leben an vielen Sachen losgelassen. Du hast jetzt erwähnt, du bist früh Vater geworden. Das heißt, du hast auch Kontrolle irgendwie abgeben müssen, weil du gemerkt hast, boah, shit, da ist mehr noch. Du hast ganz früh eine Pleite mitgemacht. Peter Kabel sollten wir übrigens auch mal einen Podcast holen, fällt mir gerade ein.
Ja, so. Ja. Liebe Grüße, Peter.
Und gute Idee. Wie gut bist du da drin, das dann laufen zu lassen? Einfach zu sagen, okay, I let it happen. War das schon immer da, oder hast du dir das durch dieses viele Male wiederholen erarbeitet? Also ich will darauf hinaus, dieses Thema, wenn Menschen sich nicht trauen, komplett mal auszusteigen aus ihrem Muster. Ich maße mir an, immer zu meinen, ja, ich mache mal alles total locker. Stell dann aber fest, ich habe alles total im Griff, bis ich so einen richtigen Fuck abbaue. Weißt du, bis ich mich so verzettel, dass alle Dinge auf einmal zusammenklappen. Ich glaube, ich brauche so richtig den Knüppel, weil ich es ansonsten ganz gut gemanagt kriege. So, das ist so mein Learning.
Ja, ich, ich glaube, das ist ja wie, also ich bin noch nie Bungee gesprungen und habe unglaubliche Angst davor. Ich habe Höhenangst, aber wenn man dann mal einmal gesprungen ist, dann kann man halt nochmal springen. Mhm. Ich glaube, das ist das, dass die es dir auf Dauer die Angst nimmt. Mhm. Wenn du solche Schritte nimmst, natürlich ist der Punkt gewesen, als ich dann Vater wurde, da habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie Kontrolle über mein Leben mir nehmen und habe dann das gemacht, wo mein Herz hin wollte. Also ich hatte einen sehr sicheren Job, ich habe danach als Flugbegleiter gearbeitet. Das war die erste Luftfahrtkrise. Wir sind alle nicht übernommen worden. Wir Fluggerätmechaniker nach der Lehre, die haben uns dann andere Jobs angeboten. Gabelstaplerfahrer und Lagerist. Und ich habe gesagt, nee, was ist das hier mit Flugbegleiter? Da sind doch Mädchen. Da muss ich doch hin. Ja, so kam es dann auch, dass die Mutter meiner Tochter, liebe Grüße Tanja, ist auch zufällig Flugbegleiterin. Um die Geschichte ganz rund zu machen. Und das habe ich mir dann genommen, die Kontrolle. Aber auch nach Pleiten, ja, das ist so schnell dahingesagt, auch hinfallen ist eine Vorwärtsbewegung. Mir ging es richtig schlecht. Wenn du unter 30 bist oder knapp 30 und 380.000 Euro Schulden hast, gerade eine Ehe zerbrochen ist und du in einer 17 Quadratmeter Einzimmerwohnung wohnst, dann siehst du das nicht. Aber Jahre später siehst du halt, dass du in der Sonne sitzt und es dir gut geht. Mhm. Und die Schulden beglichen sind. Und das nimmt dir natürlich auch die Angst für den nächsten Sprung. Also um wieder zum Bungee zurückzukommen. Mhm.
Das ist mega. Das ist so der Kern, den du gerade reinhämmerst. Ne? Also wenn ich das jetzt mal übertrage auf eine der justierenden Folgen, die wir hatten mit Fridjof, der eben ja seine 20 Jobs hatte, und auch immer nach vorne, immer aufs Kampffeld, also quasi in den Ring gestiegen ist. Das sind genau die Momente, auf die es ankommt. Und zu merken, dass du da deine Reise durch hast. Weil das Bild, was du jetzt heute natürlich ausstrahlst, ist eben Ruhe, Kreativität, Flow, geiler Job. Aber wie wichtig diese Tiefs sind, um dahin zu kommen, finde ich einfach immer wieder wahnsinnig hilfreich für mich.
Ja, ich habe auch gerade mit jemandem darüber gesprochen, wenn du so lebst oder dass die Erfahrung hast, dass natürlich auch so eine Krise wie jetzt Corona dir weniger ausmacht. Ja, einerseits vom Job natürlich, wenn es dann einigermaßen läuft und man Produktionen hat. Klar sind mir auch Werbekunden weggebrochen, aber trotzdem, es hilft dir halt, dich auf neue Situationen einzustellen und einfach mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Und wenn du natürlich immer 25 Jahre, 30 Jahre einen Job machst und plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes, dann kommst du damit wahrscheinlich auch nicht so gut klar.
Ja, genau so ist es. Ich fand das Bild sehr, sehr schön. Das habe ich mir wirklich jetzt gerade in mein Hirn tätowiert. Wenn du einmal Bungee gejumpt bist, selbst wenn du mega Angst davor hattest, dann machst du es danach wieder. Und genauso ist es mit, gehst ein unternehmerisches Risiko ein. Selbst wenn du dann gefailt bist, weißt du, okay, ich weiß genau, woran es gelegen hat und das mache ich beim nächsten Mal besser und ich mache es wieder. Also ich kann das gut nachvollziehen, ja.
Ja, obwohl natürlich gibt es auch die Menschen, die einmal Bungee gesprungen sind und gesagt haben, das ist absolut nichts für mich. Ja. Ich möchte wieder in den Schaukelstuhl zurück.
Also ich wollte gerade sagen, seid ihr mal Bungee gesprungen? Bist du mal gesprungen?
Nee.
Also ich habe... Nicht. Ich habe, kennt ihr bei GoldenEye, James Bond, den Sprung, den Staudamm runter?
Ja.
Das wurde in Saskatal gedreht, im Tessin. Mhm. Das ist früher bei mir um die Ecke gewesen. Und 2005, im Sommer 2005, hatte ich dann die lustige Idee, ich mache mal den Sprung. Das ist der zweithöchste Bungee-Sprung der Welt an dieser Staumauer runter.
Wow. Mhm.
Und wenn du dann da oben stehst und dahinter hast hinter dir das Publikum, dann ist die Pressure schon relativ groß. Aber ich sage euch, also so richtig würde ich jetzt gerade nicht loslaufen und sagen, geil, ich mache das nochmal. Also es gibt eine Videoaufnahme davon, vielleicht sollte ich die mal für YouTube schneiden. Aber ich stehe da und ich springe jetzt nicht so beherzt nach vorne wie er. Ne? Also, ist ja so richtig beherzt. Ich habe mich eher fallen lassen. Und es ist schon, also Kontrolle
abgeben. Also hast nicht den Acapulco-Cliffspringer gemacht.
Nee, sozusagen. Ich habe mir also das vorgestellt, Werbung, dass ich das tun werde. Ich glaube, ich bin eher einfach, ich habe mich dann schlapp runterfallen lassen. War auch geil, aber
Ein sogenannter Bungee-Plumps.
Ein Bungee-Plumps.
Aber Christoph denkt auch darüber nach, ob er im vierten Stock sich noch ein Seil hinlegen soll, damit er über den...
Falls es brennt,
über den Balkon...
Ich kann nicht abseilen, ich weiß zwar nicht wie,
ich aber kann ich das sehr gut nachvollziehen, das ist definitiv so. Also ich habe mal in einem Mietshaus gewohnt, übrigens liebe Grüße an Florian Jörgs, wir haben gegenüber voneinander gewohnt. Und plötzlich, das war, ich glaube, ich hatte eine durchfeierte Nacht und war so um 10 oder sowas, höre ich aus dem Treppenhaus so Stimmen. Und ich dachte erst, das sind Kinder oder sonst was. Und dann habe ich dieses Treppenhaus ein bisschen aufgemacht und hörte Hilfe, Hilfe. Und dachte erstmal so, nee, da wird jemand überfallen. Auch total interessant, was in deinem eigenen Gehirn passiert. Hilfe, Hilfe, ich möchte nicht involviert werden. Da wird jetzt gerade jemand überfallen und ich habe nur eine Unterhose an. Ich laufe da doch jetzt nicht runter und werde irgendwie mit dem Messer von irgendjemandem
erschossen.
Mit dem Messer erschossen. Bis ich Rauch gerochen habe. Oh, und da hat die Wohnung gebrannt unter uns, so schräg unter mir. Und die Frau hat Hilfe, Hilfe gerufen. Hätte sie Feuer gerufen, wäre es was anderes gewesen. Wäre was anderes in meinem Gehirn passiert. Und deswegen soll man auch, wenn man überfallen wird, eher Feuer rufen, weil dann kommen die Leute zu dir anstatt Hilfe, weil dann wollen die weg.
Krass.
Also es ist wirklich interessant, was da im... Ich hatte zum Glück einen Feuerlöscher, weil ich einen Kamin hatte und die hatte nämlich keinen. Und dann bin ich da rein und habe diesen Brand gelöscht. Das war ein Föhn, der irgendwo auf einem Handtuch gelegen hat und Feuer gefangen hat. Und es haben sich nachher die komplette Hausgemeinschaft bei mir bedankt, dass ich dieses Haus gerettet habe, weil das alles Eigentumswohnungen waren. Und es hatte sonst niemand einen Feuerlöscher in seiner Wohnung. Und die Menschen sind nachher wirklich alle in diesem Haus und losgegangen, haben sich einen Feuerlöscher gekauft. Deswegen, ich kann dieses Seil verstehen.
Ja, ich bin ja ein sehr bildlicher Mensch. Das heißt, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du in Unterhose mit dem Feuerlöscher in die Wohnung deiner Nachbarin gegangen bist.
Ja, ich habe mir vorher noch so ein Sweatshirt ums Gesicht gepackt, weil es war schon wirklich die Hälfte des Flurs, war komplett voller Rauch und ich bin da drunter durchgekrochen zum Badezimmer, habe da den Feuerlöscher reingehalten. Interessante Erfahrung übrigens auch bei einem Pulverlöscher, der auf Strom funktioniert. Ich habe eine gewischt bekommen, weil sich diese Teile aneinander reiben von dem Pulver und ich habe einen elektrischen Schlag bekommen und dachte, also unglaubliche Erfahrung, aber ich habe schon mal ein Haus vorm Abbrennen
gerettet. Im richtigen Moment
treffen
und Verantwortung übernehmen.
Ich weiß jetzt, dass nach dem Podcast Christoph anfangen wird, nach Hausfeuerlöschern zu gucken.
Was denkst du? Ich habe welche hier. Da steht einer.
Also,
hallo, das ist ein Büro hier. Das bist verpflichtet dazu.
Nein, ich meine jetzt für die Wohnung zu Hause.
Ach so.
Ja. Haben wir auch. Lass uns doch mal ruhig auf deine Company noch mal eingehen, weil aus dem Podcast-Projekt Das Ziel ist im Weg, ist ja jetzt eine Company geworden. Du hast es eben im Nebensatz gesagt, du machst auch für Firmen Podcast. Wir kriegen viele Fragen zum Thema Podcast, wie macht man das eigentlich und so weiter. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen so deine Learnings aus dem Business, wie du den Markt Podcast siehst, weil ich glaube, das interessiert sehr viele.
Ja, also nach wie vor, ich denke, die nächsten 5 Jahre wird das auch ein Wachstumsmarkt bleiben. Da werden viele Firmen, viele Marken in den Podcast-Markt reinkommen. Es werden natürlich auch verstärkt Persönlichkeiten, Menschen. Der Zugang ist so einfach. Man kann sich Mikrofone kaufen. Wenn man ein bisschen googelt, kriegt man das auch alleine hin, sich einen Podcast-Hoster zu suchen. Und ich begrüße die Menschen alle. Ich finde es ganz toll, jeder, der einen Podcast macht, sagt nämlich Minimum einem Bescheid, der noch keinen Podcast kennt. Das heißt, wenn hier Klaus nebenan anfängt, einen Podcast zu machen, dann erzählt er seiner Freundin Grete, ich mache jetzt einen Podcast, dann sagt die, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Dann zeigt er dir das und dann haben wir einen neuen Podcast-Hörer in diesem Markt. Sehr und das geil. Wird die nächsten 5 Jahre so weitergehen. Und am Ende weiß man ja selber, wird sich Qualität durchsetzen. Das heißt, wenn man dranbleibt und viele werden merken, das ist Arbeit. Ich muss gar nicht irgendwie nur einmal ein bisschen sprechen, sondern einmal die Woche einen Podcast zu machen, wisst ihr ja selber, ist Arbeit. Das andere Interessante ist, dass natürlich für mich gerade so ein Markt entsteht bei den Internal Podcasts. Also das heißt Podcasts, die nicht frei zugänglich sind, obwohl das eigentlich der Name Podcast, die Definition eines Podcasts ist, dass er frei zugänglich ist, mal gewesen. Aber interne Podcasts, gerade für Vertriebe oder sowas, also geschlossene Benutzergruppen, die man ansonsten über E-Mails oder irgendwie updatet. Ich meine, kennt man wahrscheinlich selber. Ich habe jetzt ein paar Pharmafirmen als Kunden. Die machen ja einmal im Jahr ein Riesen-Event, wo die alle 300 Vertriebler in irgendein Fünf-Sterne-Hotel einladen und dann die Strategie durchgehen und das vorstellen. Das machen die ein-, zweimal im Jahr, kostet ein Heidengeld. Und zwischendurch schreiben die dann mal E-Mails oder haben ein Intranet, wo sie Informationen weggeben an den Vertrieb und das liest man dann oder liest man dann eben nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel da ein neuer Marketingchef anfängt, dann muss der halt ein halbes Jahr warten oder ein Jahr, bis der sich mal persönlich vorstellen kann bei seinem Vertrieb. Über einen Podcast kann er das sofort machen. In der nächsten Woche, wo er angefangen hat, kann er zu den Menschen sprechen und die hören dann auch zu. Und was ich gerade beobachte, ist, dass Vertriebler, die viel im Auto sitzen, auch wirklich dann diese internen Podcasts nutzen und sehr viel Feedback geben. Mhm. Sehr, sehr viel Feedback, mehr Feedback als auf E-Mails oder Intranet-Meldungen und da auch selber dann mitgestalten können. Und das ist eine schöne Entwicklung, die mir natürlich Kunden bringt. Und das macht auch riesen Spaß. Da sind ganz tolle Stilblüten dabei, weil man natürlich in internen Podcasts nochmal anders spricht. Ich habe so einen Kunden, der macht auch Dummy-Verkaufsgespräche. Das ist dann sehr lustig teilweise dazu zu hören, weil es natürlich keine professionellen Sprecher sind. Aber das kommt unglaublich gut an beim Vertrieb zum Beispiel.
Welche Plattform nutzt du? Ich sag mal, wir haben, wenn wir Videos teilen intern, das ist ja so das, was wir viel machen, dann ist es relativ einfach. Für Podcast finde ich immer die Plattform noch schwieriger, weil viele haben halt Spotify, da musst du dann public sein oder hast du einen guten Workaround gefunden, der dann für alle auch im Auto und Co. funktioniert?
Ja, also man kann natürlich auf Soundcloud kann man Private Links verschicken, das funktioniert super. Es gibt aber eine andere Firma, die macht das dann, die hostet das dann selber und da gibt es dann so eine interne Intranet-App, auf der dann der Podcast läuft und dann kriegen die per E-Mail dann einen Link drauf und dann sind die eingeloggt. Also da arbeitet jeder anders, aber klar, Soundcloud hat Private Links, das ist dann wahrscheinlich das Einfachste, das aufzubauen und sich da nicht eine eigene Infrastruktur zu schaffen.
Was siehst du für Entwicklungsmöglichkeiten noch für das Thema Podcast? Ich meine, das Thema Gesprächspodcast ist immer noch, würde ich sagen, das beliebteste Format, aber es gibt jetzt ja auch sowas, so richtige Documentaries wie die Faking Hitler oder auch davor, das über den Vossen-Erben, was der NDR vor ein paar Jahren mal gemacht hat, also richtig spannend gemachte Dinge. Siehst du irgendwie andere Trends, die da kommen oder tolle neue Beispiele aus den USA?
Ja, ich würde gar nicht so weit gehen und da hast du ein sehr gutes Thema angesprochen, Faking Hitler. Nils Bokelberg, der die Bücher dazu geschrieben hat, mit seiner Frau, jetzt gerade verheiratet, herzlichen Glückwunsch nochmal auf dieser Seite, ich glaube vor 2-3 Tagen haben sie geheiratet, Maria Lorenz, jetzt Maria Bokelberg, eine der besten Podcast-Produzentinnen Deutschlands, die unter anderem auch Faking Hitler produziert hat und die ganzen Zeit-Podcasts produziert mit ihrer Firma Pool Artists, liebe Grüße. Der Nils Bokelberg zum Beispiel hat auch einen Podcast gemacht, der heißt Pop kann alles. Das ist auch eine Dokumentation, die eine Mischung ist aus zwei Menschen unterhalten sich über ein Thema. Es geht um eine Rockgruppe in der DDR, Renft. Kann ich unglaublich gut empfehlen, Pop kann alles. Und die haben einerseits die Gesprächsebene, wo er sich mit einem Musikjournalisten über diese Gruppe unterhält. Andererseits haben sie Gespräche mit Zeitzeugen. Und zusätzlich hat er dann, da fehlte ihm eine Ebene und er hat eine Ebene eingebaut wie ein Hörspiel, wo er fast alle Stimmen selber spricht, Nils Bokelberg. Und krass. Dadurch, dass du diese drei Ebenen hast, einmal das Gespräch, ein Dokumentationsgespräch, dann Interviews mit Zeitzeugen plus dieses Hörspiel, hast du eine neue Melange geschaffen. Also das ist wirklich, und da wird eine ganze Menge passieren. Also Hörspiel-ähnliche Dokumentationen, die von der, natürlich in dem Moment, wo jemand viel Geld für eine Produktion in die Hand nimmt, dann bekommst du auch nochmal andere Ebenen rein. Ein anderes Beispiel ist Leon Winscheid mit In extremen Köpfen, wo er auch die zweite Erzählebene hat. Schade, dass dieser Podcast nicht frei ist, sondern exklusiv auf einer Plattform hängt, deren Namen ich nicht nenne. Aber da gibt es wirklich ganz tolle Produktionen und das wird auch mehr werden.
Ich bin super dankbar, dass du gerade dieses Bild aufmachst, Andreas, was, was eben Podcast betrifft, weil wir natürlich auch, wir sind jetzt lange unterwegs, wir sind gerade so ein bisschen in eine nicht, überhaupt nicht Ermüdungsphase gekommen, sondern einfach so, wir merken, okay, wir wollen was neu machen und sind so an der Feier. Was macht für dich einen guten Produzenten aus? Was ist der Job eines guten Produzenten? Also gerade im Podcast-Bereich, weil ich glaube, genau das, was du beschrieben hast, mit dem ich stelle mal ein Mikro auf und fertig, das ist es nicht, sondern das Konzept, aber ganz viel anderes auch noch dazu.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie man den Produzentenberuf, wenn ich das mal so nennen darf, mit Anführungsstreifen oben, hätte ich beinahe gesagt, bezeichnet oder fasst. Weil natürlich kann man auch produzieren, indem man einfach nur Mikros hinstellt und jemanden dann reinsprechen lässt und es nachher mastert. Die nächste Stufe ist eigentlich die Beratung, wie jemand spricht, wie jemand ein Mikrofon benutzt, in welcher Situation er sich bewegt. Ich sage auch bei Interview-Podcasts ganz oft, wenn man eine intime Atmosphäre haben möchte, benutzt Kopfhörer. Mhm. Selbst wenn man sich zu zweit nur gegenüber sitzt, weil man A weiß, wie man dann ins Mikrofon spricht und B hat man auch eine intimere Atmosphäre. Man schafft sozusagen einen Raum im Raum. Aber das ist dann die Beratungsseite. Und das andere ist natürlich die Konzeptseite, sich Konzepte, Podcast-Konzepte anzuhören und zu sagen, was ist deine Zielgruppe, wo möchtest du hin, gibt es das schon, wo kann man sich vielleicht im amerikanischen Markt dran orientieren, versuch mal was Neues. Und da gehört natürlich dann auch Beobachtung dazu, ne? Zu gucken, welche Folgen funktionieren richtig, also die Buchhaltertätigkeit dahinter. Zu gucken, auf welche Folgen haben wir am meisten Feedback bekommen, welche sind an den ersten Tagen am meisten gehört worden, welche laufen long-term, also Folgen, die halt schon Monate alt sind, warum funktionieren die so gut? Und sich zu fragen, warum funktionieren die so gut? Also ist das der Gast gewesen, ist es das Thema gewesen oder war es die Atmosphäre? Ich glaube, das ist ja, und Konzeptbewertung ist natürlich sowieso das Nächste, sich anzugucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
Super. Wo unterscheiden sich für dich Fernsehproduktion, also klassisch TV, und ich sag mal moderne Medienproduktion wie Podcast? Was ist für dich der Kernunterschied?
Ja, der Kernunterschied ist eigentlich, dass keine Kamera läuft. Das ist ja das Schöne. Und es gibt ja relativ viele Podcasts, die auch mal probiert haben, sich Kameras hinzustellen, und in den USA ist es ja teilweise, wenn man sich die Großen anguckt wie Joe Rogan oder ähnliche, die lassen ja da auch eine Kamera mitlaufen. Aber ich kenne auch Podcasts hier in Deutschland, die gesagt haben, Mensch, wir stellen mal Kameras auf und werden Kameras während des Gespräches laufen lassen. Und das waren auch Menschen, die Fernsehen gewohnt waren, haben aber gemerkt, dass sich die Atmosphäre ändert. In dem Moment, wo eine Kamera läuft, guckst du dann doch, wie du sitzt und wie du dein Gesicht verziehst beim Sprechen. Und das fällt halt natürlich beim Podcast alles weg. Andererseits merkt man auch, wenn es nur um Sprache geht, relativ schnell, wenn jemand Blödsinn redet. Also wenn jemand wirklich lügt oder falsch ist, also aufgesetzt, das kann man, glaube ich, im Bild noch besser überspielen, weil man es auch erwartet, dass einem was vorgespielt wird, weil es eine künstliche Welt ist. Aber ich glaube, der Podcast verzeiht sowas nicht, wenn man unauthentisch sozusagen ist. Da verzeiht dann der Podcast, glaube ich, weniger.
Hast du mal Situationen gehabt bei deinen Gesprächspartnern, wo du sagst, mein Gott, was redet der Kerl oder die Frau da gerade, das ist doch alles gelogen? Also das kann ich nicht sagen, wer es war.
Aber ja, klar.
Und hast du dann was rausgeschnitten oder hast du den Podcast dann nicht ausgestrahlt und hast gesagt, Augen zu und durch?
Alle Situationen gab es schon mal. Also es gab schon Podcasts, die ich einfach nicht ausgestrahlt habe, wo ich am Ende gesagt habe, das war nix. Nächstes Mal, wenn du kommst, entweder kommst du nochmal und dann machen wir das anders. Der ist dann aber nicht gekommen. Und dann habe ich mich schon mal zusammen mit einem Gast um Kopf und Kragen geredet. Ich habe mir das nachher angehört und böse Zungen könnten uns ganz schlimme politische Richtungen unterstellen, wenn ich den senden würde. Weil wir uns missverstanden haben, haben wir uns um Kopf und Kragen geredet. Das liegt noch im Giftschrank, und dann hatte ich eine Situation, und das ist halt auch so spannend, dass dann ja, jemand wirklich sich um Kopf und Kragen geredet hat und ich dachte, was redest du für ein Bullshit? Und dann hat er das selber, wollte das auch unbedingt nochmal hören und dann hat er gesagt, können wir das nochmal machen? Und ich habe das dann in meiner gutmütigen Art nochmal gemacht und habe es mir dann auch nochmal angehört, die zweite Aufnahme, und da ist auch so, ja.
Es wird halt nicht besser. Es gibt halt nur einmal den ersten Moment. Es gibt nur einmal den ersten Take.
Ja, wobei wir haben ja auch einmal, wir hatten einmal eine Situation, wo ich technisch einfach nicht gut vorbereitet war. Ich hatte nur zwei Mikros und habe dann das am Zoom genutzt. Und das war eine echt tolle Folge. Christoph war nicht dabei und dann haben wir aber gesagt, nee, die Soundqualität ist schlecht, und haben wir sie zu viert nochmal gemacht und die ist viel besser geworden.
Also da hat aber der Podcast-Gott und das Karma gegriffen, weil du mich ausgeschlossen hast aus der Folge und der wollte, dass ich dabei bin.
Okay, klar. Okay, dann haben wir da die Regel.
Stimmt, ich habe aber auch noch eine Aufnahme, die habe ich technisch richtig versaut, und zwar die erste Aufnahme zu dritt. Da habe ich Atze Schröder und Till Hoheneder von den Zärtlichen Cousinen, die Zärtlichen Cousinen hier gehabt. Das war meine erste Aufnahme mit drei Mikrofonen. Und ich habe das toll aufgebaut. Sie waren auch alle super, die Mikros. Ich habe dann nur in der Aufnahmesoftware zweimal das eine Mikro aufgenommen und das dritte aber nicht.
Oh, scheiße.
Und wir haben dann eine Stunde wirklich einen Podcast gemacht. Der war auch gut. Und danach haben die beiden alleine noch eine Folge Zärtliche Cousinen hier im Bus aufgenommen. Und ich habe mir währenddessen die Aufnahme angehört und habe das gemerkt, dass die Aufnahme scheiße war. Und musste dann aber eine Stunde warten, bis ich zu Till und Atze rein konnte, und bin reingekommen und hatte fast Tränen in den Augen und sagte, wisst ihr was, unsere Folge ist... Die ist kaputt gegangen. Ich habe das eine Mikro nicht aufgenommen. Und die beiden waren so süß. Haben gesagt, ach so, ja, dann komm doch morgen bei uns ins Hotelzimmer und dann machen wir das nochmal.
Ah, süß. Mhm.
Und dann bin ich morgens zum Frühstück bei denen ins Hotel gekommen und dann haben wir uns ins Hotelzimmer gesetzt. Und es ist die bessere Folge geworden.
Ja, schön. Super. Ja. Sag mal, du bist ja in der ähnlichen Situation wie wir. Wir kriegen durch diese Podcasts selber ja unfassbare Inspiration. Ne? Also das ist ja die größte Inspirationsquelle, zumindest in meinem Leben geworden, diese Gespräche. Aber wo holst du dir sonst Inspiration? Liest du, guckst du Fernsehen? Wo holst du Ideen her? Wo lädst du dich auf?
Ja, also der Podcast bringt auch sehr viele Ideen, und Podcast hören bringt auch sehr viele Ideen. Ich höre sehr viel Podcast, also ich höre täglich locker eine oder zwei Stunden Podcast. Mhm. Das mache ich meist beim Fahrradfahren. Ich habe dann diese AirPods da drin und meistens noch eine Mütze auf und werde für einen Wahnsinnigen gehalten, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und manchmal laut lache. Aber auch im Supermarkt, wenn du eine Mütze auf hast und die Kopfhörer und stehst plötzlich vorm Käseregal und kicherst vor dich hin.
Kenn ich mach das genauso, ja.
Ja, da
hast du angeguckt, ja.
Ja, das ist aber auch normales Social Distancing dann schon. Also ich hatte das Social Distancing schon vorher erfunden, weil die Leute mich für wahnsinnig halten. Ansonsten lese ich natürlich auch viel. In letzter Zeit weniger, weil mir immer wieder die Zeit fehlt dazu. Aber ich kriege natürlich auch durch meine Gesprächspartner viele Bücher, oder zur Vorbereitung habe ich dann ein Buch, was ich dann durchlese.
Magst du ein, zwei Bücher teilen, die dich in deinem Leben sehr bewegt, beeindruckt und beeinflusst haben?
Ja, es gibt eins, was mich sehr, sehr beeinflusst hat. Jupiter's Travel. Ich weiß nicht, wie er heißt, der Autor. Das war einer der, ist der erste Mann, der mit dem Motorrad um die Welt gefahren ist.
Wow.
Hat dann auch, wie heißt denn noch der Schauspieler, der das auch gemacht hat mit seinem Motorrad? Jedi-Ritter in den neuen, Trainspotting, wie heißt er denn noch? Wenn ihr wissen, den Namen wisst, dann schreibt das an ziel@ponywurst.com.
Und in die Kommentare.
Trainspotting. Wie heißt er noch?
Ewan McGregor. Der ist inspiriert worden von diesem Buch Jupiter's Travel. Das ist jemand, der ist Anfang der 70er mit dem Motorrad einmal um die Welt gefahren und hat wirklich alles stehen und liegen gelassen. Und das kann man ja heute gar nicht mehr, also so nachvollziehen, was das damals bedeutet hat. Also heute fährt ja jeder Zweite mit dem VW-Bus durch die Taiga und durch Afrika, und der ist halt wirklich mit dem Motorrad losgefahren, und die Leute haben das nicht verstanden, weil das gab es auch damals nicht, so Weltreisende und mit dem Motorrad bist du nicht ganz dicht, haben die Leute gefragt, warum machst du das? Und der ist halt wirklich einmal komplett durch Afrika, Indien, Südamerika, war jahrelang unterwegs, ist dann auch in Südamerika hängen geblieben Und das ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Das habe ich damals, als ich mit einem Wohnmobil 5 Monate durch Europa gefahren bin, habe ich das gelesen.
Cool.
Ja.
Wenn du dir, ich habe jetzt gerade eine neue Idee für eine neue Rubrik, die Rubrik nenne ich Bucketlist. Wenn du eine Sache in deinem Leben noch machen dürftest, die du bisher noch nie gemacht hast, was wäre das?
Eine. Darf ich wirklich nur eine?
Darfst auch drei sagen. Dann wird das die Rubrik, die drei Punkte für die Bucketlist.
Okay.
Okay. Auf jeden Fall mit dem Wohnmobil durch Neuseeland. Mhm. Also einmal von oben nach unten durch. Für auch einen längeren Zeitraum. Ich möchte nochmal eine richtig, richtig gute lange Welle surfen.
Geil. Mhm.
So, also wirklich lange, so die halt, so wo es sich Stunden anfühlt, dass du auf dem Brett stehst, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Das sind die zwei Sachen.
Super,
das sind die zwei
super geil. Und die dritte hebst du noch auf. Die sagst du dann
die dritte noch mal. Hebe ich mir nochmal auf und dann.
Also ich würde gerne mal zu dir rauskommen in dein Studio-Camper und einen Gin Tonic mit dir trinken.
Das ist dabei.
Sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Das Interessante ist, ich habe immer Gin hier, denn ich habe einen Gin-Sponsor. Ich habe auch einen Bier-Sponsor. Das ist,
Du darfst beide nennen. Vielleicht freuen sie sich,
wenn
du sie
nennst. Also liebe Grüße an Gin Soul. Vielen Dank, dass ihr mir immer das Wohnmobil vollstellt. Und natürlich ganz, ganz liebe Grüße auch an die Kehrwieder Kreativbrauerei, Julia und Oliver Wesselow, Weltmeister Biersommelier. Der macht nämlich das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Das müsst ihr mal probieren.
Super.
Geil. Ist wirklich sehr, sehr lecker.
Jetzt machen wir noch, bevor Bier, wir dich...
Ja, genau, sorry. Selfie, mach mal.
Nee, stell dich mal einmal hin, dann machen wir nochmal ein Foto, wo du stehst.
Aber nee, das geht nicht. Ich habe so viel Kopfhörer dran.
Achso, da ist nicht. Das ist auch so schön. Gut. So, Selfie haben wir. Okay, sorry.
Also ich brauche auf jeden Fall auch einen Biersponsor. Ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker und Crew Republic wäre jetzt mein Favorite.
Ich kann dich aber mal mit Oliver Wesselow, der auch ein sehr interessanter Gast ist übrigens, weil der auch einmal durch die Welt gereist ist.
Gerne.
Und in Hamburg sitzt, ist wirklich als Weltmeister Biersommelier.
Mach mal ein Connect, weil ich bin wirklich leidenschaftlicher Biertrinker. Ich komme aus einer Getränkehandelsfamilie und mein Vater hat das Geschäft verkauft, weil ich es nicht weitermachen wollte. Aber irgendwie wäre das der perfekte Connect wieder zu früher.
Ja, da stelle ich euch gerne mal vor.
Geil.
Das ist ein sehr, sehr guter Mensch, kann sehr schön erzählen. Wo der schon überall Bier gebraut hat in der Welt, das ist wirklich sehr interessant.
Das war eine unfassbar kurzweilige Folge für einen Start in einen Dienstagmorgen bei uns hier gerade.
Vielen Dank.
Montag. Also wirklich vielen Dank.
Ich habe euch zu danken.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Bis ganz bald.
Bis ganz, ganz bald. Also sagt mir Bescheid, ihr seid hier sehr herzlich eingeladen.
Danke dir.
Danke dir.
Ciao.
Danke.